Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Syrien geht das Regime von Präsident Assad offenbar immer härter gegen seine Gegner vor. UN-Beobachter bestätigten am Abend den Tod von mindestens 92 Zivilisten in der Stadt Al-Hawla in der Provinz Homs. Unter den Opfern seien viele Kinder. Großbritannien und Frankreich forderten Konsequenzen. Oppositionsgruppen werfen Regierungskräften vor, gezielt ein Massaker an der Bevölkerung verübt zu haben. Das syrische Staatsfernsehen macht hingegen Terroristen verantwortlich.
Grauenhafte Bilder, aufgenommen angeblich in Al-Hawla, einem Vorort von Homs. Unter den Opfern befänden sich viele Kinder, berichten syrische Aktivisten. Unklar ist, ob sie durch Luftangriffe starben oder durch gezielte Tötungen aus nächster Nähe. Alle diese Opfer sind Kinder, sagt dieser Augenzeuge. Dies ist ein grausames Verbrechen. Das Regime von Assad ist dafür allein verantwortlich. Was haben die Kinder getan? Sie waren unschuldig. Bei der Massenbeerdigung heute warfen aufgebrachte Oppositionelle dem Regime vor, für die Gräueltaten verantwortlich zu sein. Möglicherweise Armeeangehörige oder Mitglieder der irregulären, Assad-treuen Schabia-Milizen. Das massenweise Töten ist Teil des Instinkts und der ausgesprochenen Brutalität des syrischen Regimes. Und es kann nicht gestoppt werden. Es ist wie ein Zyklus des Tötens. Nach den Ereignissen kam es in Al-Hawla und anderen Städten Syriens zu Protesten gegen das Regime. Zudem wurde kritisiert, dass die UN-Beobachter, die in Homs stationiert sind, nicht eingegriffen hätten, um das Blutbad zu verhindern. Nach der Inaugenscheinnahme der Leichen durch UN-Beobachter verurteilte Missionsleiter Mut unterdessen in schärfster Form die brutale Tragödie. Der unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt sei inakzeptabel und unentschuldbar. Die Tötung unschuldiger Kinder und Zivilisten müsse aufhören.
Die Gewalt in Syrien hat offenbar eine neue Dimension erreicht und die Bilder der getöteten Kinder sind zu grausam, um ungefiltert gezeigt zu werden. Die UN-Beobachter überprüfen, ob die Vorwürfe der Opposition gegen Präsident Assad zutreffen. Sollten sie es tun, wäre es ein klarer Beweis für die Unmenschlichkeit des Regimes. Die Ereignisse von Al-Hawla, ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die noch immer eine friedliche Lösung in Syrien für möglich halten.
Weitere Informationen zur Situation in Syrien finden Sie auf tagesschau.de. Das angeschlagene spanische Geldinstitut Bankia wird immer mehr zur Belastung für die hochverschuldete Regierung in Madrid. Bankia benötigt weitere Staatshilfen, und zwar in Höhe von 19 Milliarden Euro. Das gab das Unternehmen gestern Abend bekannt. Die viertgrößte Bank des Landes sitzt auf besonders vielen faulen Immobilienkrediten. Deshalb hatte der Staat bereits 4,5 Milliarden Euro Hilfen gezahlt und das Unternehmen teilverstaatlicht.
Die Hiobsbotschaft aus dem Bankensektor war heute Morgen der Aufmacher. Der angeschlagene Sparkassenkonzern Bankia braucht sehr viel mehr Geld von Spaniens Regierung als befürchtet. Diese Bank wird immer mehr zu einem Fass ohne Boden. Die Verantwortlichen beteuerten aber heute Vormittag in einer Pressekonferenz, die 19 Milliarden Euro seien nun der endgültige Sanierungsbedarf. Wir haben eine eingehende Prüfung unserer Bücher zusammen mit Spaniens Nationalbank vorgenommen und wir glauben, dass dies der notwendige Kapitalbedarf ist. Die spanische Krise, das ist vor allem die geplatzte Immobilienblase. Das Volumen der faulen Kredite in diesem Bereich bleibt unklar. Von über 100 Milliarden Euro insgesamt ist die Rede. Spaniens Regierung will die angeknacksten Finanzinstitute sanieren und wird sich damit immer mehr selbst verschulden. Ob Bankia zu retten ist, weiß keiner, aber viele Spanier reagieren empört. Im Gesundheits- und Bildungsbereich kürzt die Regierung, sagt sie, um dann dieses Geld in die Banken zu stecken. Spanien will seine maroden Banken noch aus eigener Kraft sanieren, aber wie das gehen soll, ist unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass das Land den Euro-Rettungsschirm in Anspruch nehmen muss. Damit aber hätte Europas Verschuldungskrise eine neue Qualität erreicht.
Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds Lagarde hat Griechenland in ungewöhnlich deutlichen Worten aufgefordert, seinen Anteil zur Bewältigung der Schuldenkrise zu leisten. Die Griechen müssten sich jetzt gemeinsam selber helfen, indem sie alle ihre Steuern bezahlten, sagte die IWF-Chefin in einem Interview mit dem britischen Guardian. Eine Lockerung der Bedingungen für die internationalen Hilfszahlungen schloss Lagarde aus. Sie habe mehr Mitleid mit den Ärmsten Afrikas als mit den Griechen. Bundesverkehrsminister Ramsauer plant zur Finanzierung von Schienen- und Straßenbauprojekten auch eine Pkw-Maut. Er wolle sie mit einer Vignette nach dem Vorbild Österreichs umsetzen, sagte der CSU-Politiker der Bild am Sonntag. Ramsauer rechnet mit Einnahmen in Milliardenhöhe. Er schlug vor, dass die Koalitionsspitzen bei ihrem für den 4. Juni geplanten Treffen im Kanzleramt über sein Papier beraten. Die FDP lehnt die Pläne ab. Die Siebenbürger Sachsen haben den bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer mit dem großen Ehrenwappen ausgezeichnet. Der CSU-Politiker nahm die höchste Ehrung der Volksgruppe im mittelfränkischen Dinkelsbühl entgegen auf dem Heimattag der Siebenbürger. Er hat in diesem Jahr das Motto Erbe erhalten, Zukunft gestalten. Siebenbürgen liegt im heutigen Rumänien.
Über 20.000 Besucher werden an diesem Wochenende zum Heimattag der Siebenbürger Sachsen erwartet. Zur Eröffnung kamen heute der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer, alle Landesverbandsvorsitzenden der Siebenbürger Sachsen und Gesandte der rumänischen Regierung. Hertha Daniel vom Bayerischen Landesverband würdigte bei der Eröffnung das umfangreiche Kulturerbe der Siebenbürger Sachsen. Aber dazu gehöre auch die leidvolle Erfahrung, wie die Zwangsarbeit der in die Sowjetunion verschleppte Zivilbevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg. Immer noch warten über 1.500 deutsche Siebenbürger Sachsen auf Entschädigungszahlungen. Hier sei jetzt die Politik gefordert. Während der Eröffnungsreden gab es ein Entgegenkommen der rumänischen Regierung.
Wenn ein Staatspräsident, der selbst teilnehmen wollte, aber dann seinen Chefberater geschickt hat, in seiner Grußbotschaft an die Siebenbürger Sachsen zum Ausdruck bringt, er hätte es eigentlich ganz gerne, wenn dieser Heimattag in der Heimat der Siebenbürger Sachsen stattfindet, in Rumänien, dann noch Entschädigungsfragen anspricht, dann, glaube ich, haben wir heute ein Stück Geschichte erlebt in Dinkelsbühl.
Ein nächster Heimattag im rumänischen Karpatenbogen, das wäre für die Siebenbürger Sachsen ein Signal, dass sie ein wichtiger Teil eines vereinten Europas sind.
Der Schriftsteller und Überlebende des Holocaust Max Mannheimer ist mit dem Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft ausgezeichnet worden. Mannheimer engagiere sich bis heute gegen Rechtsextremismus und Fremdenhass, hieß es in der Begründung. Der 92-Jährige nahm den Preis zum Auftakt des 63. Sudetendeutschen Tages in Nürnberg entgegen. Schirmherr des zweitägigen Treffens der Heimatvertriebenen ist traditionell der bayerische Ministerpräsident. Horst Seehofer wird morgen zu den Besuchern sprechen.
Die Kommunen erwägen, von August 2013 an in Kitas auch ungelernte Kräfte einzusetzen. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Schäfer schlug in einem Zeitungsinterview vor, Menschen im sozialen Jahr oder aus dem Bundesfreiwilligendienst vorübergehend zu beschäftigen. Der Kinderschutzbund wies den Vorstoß zurück, er gehe zulasten der Kinder. Von Sommer 2013 an gilt ein Rechtsanspruch auf Kleinkindbetreuung. Um ihn einzulösen, fehlen laut Familienministerium noch 130.000 Kita-Plätze. Die Solaranlagen in Deutschland haben bei dem schönen Wetter der letzten Tage so viel Strom erzeugt wie noch nie. Das geht aus einer Hochrechnung des Internationalen Wirtschaftsforums Regenerative Energien hervor, eine Beratungseinrichtung der Branche. Danach produzierten gestern Mittag alle Anlagen zusammen 22.000 Megawatt. Das entspreche der Leistung von etwa 20 Atomkraftwerken.
Die Astronauten der Internationalen Raumstation haben erstmals die Luken zum privaten Raumschiff Dragon geöffnet. Die Kapsel hatte am Freitag an der ISS angedockt. An Bord mehr als 450 Kilogramm Nachschub an Lebensmittelkonserven, Kleidung und wissenschaftlicher Ausrüstung. Bis zum Donnerstag hat die Besatzung der ISS nun Zeit, die Fracht zu entladen. Dann soll die Dragon wieder abgekoppelt werden und zur Erde zurückkehren.
Spannung vor dem Finale des Eurovision Song Contest in Baku. Schätzungsweise mehr als 100 Millionen Fernsehzuschauer werden heute Abend verfolgen, wer in der aserbaidschanischen Hauptstadt als Sieger auf der Bühne steht. Das Erste berichtet live gleich nach dieser Tagesschau. Auch heute gab es erneut Proteste von Regierungskritikern in Baku. Sie werfen Präsident Aliyev Verstöße gegen die Menschenrechte vor.
Um 5 Uhr nachmittags fuhr der Bus der deutschen Delegation vor der Crystal Hall in Baku vor. Die Anspannung steigt. Auch für die deutsche Eurovisionshoffnung Roman Lob. Keine Interviews mehr vor der Kamera. Bei der letzten öffentlichen Probe wirkte er gestern noch gelöst. Standing Still, der Song, mit dem Roman Lob für Deutschland gewinnen will. Es ist ein Eurovision Song Contest, wie es noch keinen zuvor gegeben hat. In einem Land, das international in der Kritik steht. Erst gestern wurden wieder Dutzende Oppositionelle festgenommen, die auf dem Küstenboulevard von Baku gegen die Regierung demonstriert hatten. Auch in den Vortagen hatte die Polizei wiederholt friedliche Demonstrationen von Regierungsgegnern gewaltsam aufgelöst. Heute wurde der Vorsitzende der wichtigsten Oppositionspartei des Landes von der Polizei vorgeladen und stundenlang verhört. Die Opposition kritisiert, dass der Eurovision Song Contest vor allem als Werbung für die Familie des Präsidenten Ilham Aliyev dient, der das Land seit knapp 10 Jahren autokratisch regiert.
Die Präsidentengattin als Chefin des Organisationskomitees, die Familie am Bau der Veranstaltungshalle beteiligt und im Finale wird gleich der Schwiegersohn des Präsidenten einen exklusiven Gastauftritt haben. Der Begriff Eurovisionsfamilie bekommt hier in Aserbaidschan eine völlig neue Bedeutung.
Im Streit über das Relegationsspiel zwischen Düsseldorf und Hertha hat auch die zweite Instanz den Einspruch der unterlegenen Berliner zurückgewiesen. Das DFB-Bundesgericht entschied gestern Abend, dass die Partie nicht wiederholt wird. Hertha erwägt nun eine Klage beim ständigen Schiedsgericht des DFB. Die Berliner sehen sich benachteiligt, weil Düsseldorfer Fans kurz vor Abpfiff der Begegnung am 15. Mai den Platz gestürmt hatten. Das Spiel musste unterbrochen werden. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die heiße Phase der EM-Vorbereitung gestartet. In Basel verlor die Mannschaft von Trainer Löw ihr Testspiel gegen die Schweiz mit 5:3.
Die Gastgeber in Rot nicht für die EM qualifiziert, aber von Beginn an motiviert. Tranquillo Banetta, der Leverkusener, auf Teamkollege Erin Derdjörg die Führung für die Schweizer. 21. Minute, ein früher Dämpfer für Jogi Löw. Nur 2 Minuten später, das deutsche Team wirkte nach 2 Wochen Vorbereitung müde. Wieder Banetta, wieder Derdjörg, das 2:0. Ottmar Hitzfeld, Coach der Eidgenossen, schier aus dem Häuschen. Kurz vor dem Wechsel nach Özils Freistoß, Mats Hummels mit dem 1:2 Halbzeitstand. 4 Minuten nach Wiederanpfiff, erneut das Duo aus Leverkusen, Flanke Banetta, Derdjörg, das 3:1. Die Schweizer Fans begeistert. Die deutsche Mannschaft mit der direkten Antwort. André Schürrle aus der Entfernung. Wieder der Anschluss. 2:3. Aber die Schweizer blieben dran. Tolles Zuspiel. Fehler Ter Stegen und Stefan Lichtsteiner mit dem 4. Schweizer Treffer. Ein unterhaltsames Spiel. Nochmal Deutschland. Der eingewechselte Marco Reus. Der Neudortmunder mit dem 3:4. Kurz vor dem Ende. Doch die Schweizer steckten nicht auf, ganz im Gegenteil, machten noch kurz vor Schluss das 5:3. Auf das deutsche Team kommt noch viel Arbeit zu.
Bei der Schwimmeuropameisterschaft im ungarischen Debrecen hat die deutsche Freistilstaffel der Männer über 4x200 Meter Gold geholt. Das deutsche Quartett lag damit vor Italien. Gastgeber Ungarn kam auf Platz 3.
Für Paul Biedermann war es die 3. Goldene hier in Ungarn, für die anderen 3 der 4x200 Meter Freistilstaffel die 1. Paul Biedermann, Dimitri Kolopajew, Clemens Rapp und Tim Walburger schaffen einen hochverdienten EM-Titel souverän vor den starken Italienern und Ungarn. Die 18-jährige Silke Lippock war fix und fertig nach einem Husarenritt über 200 Meter Freistil. Die Pforzheimerin schwamm von Beginn an vorne weg, um dann kurz vor dem Ziel einzubrechen. Die große italienische Schwimmerin Federica Pellegrini überholte sie noch. Lippock Silber, Bronze die Französin Etienne. Deutschland in Schunkellaune, 2. in der Medaillenwertung, 6-mal Gold, 5-mal Silber und 2-mal Bronze.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 27. Mai.
Das Hoch über der Nordsee bestimmt auch morgen unser Wetter. Es zieht sich allerdings etwas weiter nach Nordwesten zurück, sodass es hier und da ein paar Schönheitsfehler in Form von Wolken gibt. Von der Ostsee erreicht uns darüber hinaus etwas feuchtere Luft. In der Nacht ziehen Richtung Norden und Osten ab und an Wolken durch, stellenweise regnet es etwas. Im Westen und ganz im Süden ist es meist klar. Am Tag scheint häufig die Sonne, stellenweise ist es aber auch mal wolkig. Vereinzelt entwickeln sich Schauer oder Gewitter, vor allem am Nachmittag über den Mittelgebirgen. Der Wind weht schwach bis mäßig, er kommt aus Ost bis Nordost. In der Nacht 15 Grad im Rhein-Neckar-Raum und 3 Grad im Allgäu. Am Tag 19 Grad an der Ostsee und bis 26 Grad am Niederrhein. Die Aussichten. Am Montag ist es im Norden sonnig, sonst neben Sonnenschein einige Quellwolken, die hier und da für Schauer sorgen. Am Dienstag neben längeren sonnigen Abschnitten auch einige Wolken, im Nordosten etwas Regen, im Süden einzelne Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch mal Sonne, mal Wolken.
Die Tagesschau meldet sich wieder um 1:10 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.